Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Mein Name ist Eric Graden. Heute ist der 6. Mai. Wir haben 10 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graden.
Wir haben uns heute drei relativ wuchtige Themenkomplexe vorgenommen. Das geht aber diese Woche auch gar nicht anders, weil einfach gerade enorm viel passiert. Wir haben einmal eine Lockerungsdebatte, bei der man sich mittlerweile fragt, inwiefern Bund und Länder noch an einem Strang ziehen. Ein Appell der Autoindustrie für eine Corona-Abwrackprämie, die ein Echo irgendwo zwischen Zustimmung und hysterischem Gelächter produziert. Und natürlich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Zukunft der Stützbemühungen der EZB, Europäischen Zentralbank, mindestens in Frage stellt. Gibt also viel zu tun. Fangen wir mit dieser Lockerungsdebatte an. Heute gibt es eine Konferenzschaltung der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs. Dort soll formell über das weitere Vorgehen in Sachen Lockerungen gesprochen werden. Viele der geplanten Maßnahmen sind aber bereits durchgesickert. Also Einzelhandel soll unter Auflagen wieder öffnen dürfen, ohne die 800 Quadratmeter Grenze. Gastronomie, Restaurants, Cafés, Kneipen, aber auch zum Beispiel Hotels, Ferienwohnungen dürfen da, wo die Bundesländer es für angebracht halten, wieder öffnen. Mittelstand, Industrie allgemein dürfen produzieren, müssen aber ebenfalls unnötige Kontakte vermeiden, Hygieneregeln einhalten und so weiter. Wie finden Sie diese Maßnahmen?
Ich bin sehr kritisch. Für mich ist das so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Es wird doch alles gut gehen. Und der Individualismus ist zurück, der Egoismus ist zurück. Die Ministerpräsidenten überbieten sich. Jeder will mehr glänzen als der andere. Man merkt schon, dass gerade in der CDU/CSU hier der Kampf um das Kanzleramt schon eröffnet ist. Also ich halte das für extrem gefährlich. Ich halte es für extrem gefährlich, weil wir nicht wissen, ob dieser Versuch der Öffnung funktionieren wird. Und eigentlich sagen alle Epidemiologen, die Wahrscheinlichkeit einer zweiten oder eventuell sogar dritten Welle ist relativ groß. Wenn man lockert, wenn man wieder öffnet, wenn man das so macht oder ähnlich macht, wie das jetzt diskutiert wird. Und ich glaube, das haben einfach viele nicht auf dem Schirm. Und das macht mir große Sorge, dass wir aus einer Angst und Panik im März jetzt ins Gegenteil umschlagen, in eine Phase der Euphorie und der Überheblichkeit, des Übermutes. Und psychologisch oder als Ökonom, also verstehe ich es natürlich, weil die Menschen sagen, guck mal, im März, da ist doch jetzt gar nicht so viel passiert. Ja, es sind Menschen gestorben, aber wer kennt schon in seinem Umfeld jemanden, der an dem Virus gestorben ist? Wahrscheinlich ganz wenige. Wir haben ja ein paar Tausend, also weniger als das in der Influenza 2018, 2019 der Fall war. Das Maximale ist, dass Leute sagen, ja, da jemand, ein Freund vom Freund, der hatte das oder glaubt, der hat es gehabt und bei dem war es nicht so schlimm. Also wir sind so von einer Phase der Angst im März, wo ja jeder gedacht hat, oh, ich kann das kriegen und ich könnte sogar dran sterben. Jetzt meinen wir, oh, das war alles übertrieben, weil es ist doch gar nichts passiert oder es ist doch wenig passiert. Und es geht sogar so weit, dass eine ganze Menge Stimmen sagen, diese ganzen Lockdown-Maßnahmen, die waren doch übertrieben und lass uns doch jetzt mal wieder loslegen. Und da ist meine große Sorge, dass wir in einen Übermut umschwenken, der sich rächen könnte. Rächen könnte, wenn eine zweite Welle kommt, denn ich befürchte, eine zweite Welle wird nicht nur aus einer gesundheitlichen Perspektive, sondern gerade auch wirtschaftlich sehr, sehr viel härter werden als die erste.
Sie sind natürlich als Berater der Bundesregierung in diesen Prozessen involviert. Wie Sie jetzt aber natürlich auch gesagt haben, das gerade hat alles einen sehr politischen Beigeschmack. Inwieweit sind Sie da dann noch involviert? Also inwieweit ist das noch etwas, wo man dann noch auf Sie zukommt, Sie um Ratschlag bittet? Oder inwieweit ist das jetzt einfach was, wo sich dieses politische Geplänkel auch ein Stück weit verselbstständigt?
Die Gespräche, die Diskussionen gehen genauso weiter, wie auch das jetzt schon seit 2 Monaten der Fall ist. Also da hat sich nicht viel dran geändert. Und wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dürfen auch nicht den Anspruch haben, hier die Entscheidung treffen zu müssen. Das ist für mich als Wissenschaftler völlig okay, dass die Politik sagt, wir haben verstanden, die zweite Welle könnte auch wirtschaftlich viel, viel schlimmer werden als die erste Welle. Aber politisch entscheiden wir anders. Entscheiden wir, wir wollen dieses Risiko eingehen oder wir sehen das Risiko nicht so schlimm. Viele Politiker sagen auch, die Bevölkerung trägt das nicht mehr mit. Und ich glaube, das ist ja für mich eigentlich die entscheidende Frage. Sie können ja keine Verbote aussprechen und sagen, so, ihr müsst jetzt alle zu Hause bleiben und dies und jenes tun, wenn die Menschen das nicht mittragen. Und das ist für mich das Beeindruckende in den ersten, ja, 6 Wochen gewesen, im März und Anfang April, als die Menschen ja schon vor diesen Maßnahmen, diesem Shutdown, ja schon vorher angefangen haben, sich unglaublich zurückhaltend zu verhalten, zu Hause zu bleiben, nicht mehr so viel wegzugehen, sich zu distanzieren, Hände zu waschen. Also die Menschen hatten Angst und haben sich sehr vorsichtig verhalten. Sie haben auch für mich eigentlich unglaublich hohes Maß an Solidarität gezeigt. Wenn man überlegt, dass wir heute 10 Millionen Menschen haben, die auf Kurzarbeit sind und die meisten sagen, ja, ist ärgerlich, ist wirklich schwierig für uns, aber wir verstehen das, weil hier geht es darum, Menschenleben zu schützen und zu retten. Und wer hat nicht in unserer Familie eine ältere Person oder eine Person, die zur Risikogruppe gehört? Also die Politik sagt, wenn ich das jetzt mal so sehr flapsig zusammenfasse, wir können diese Maßnahmen nur aufrechterhalten, wenn es eine breite Unterstützung, eine starke Unterstützung dafür gibt. Die ist im Augenblick nicht mehr so da. Die Menschen wollen eigentlich wieder ihr normales Leben fortführen. Deshalb lockern wir jetzt mal. Weil wenn wir das nicht machen und die Leute verhalten sich unverantwortungsmäßig oder gehen wieder raus und treffen sich wieder in Gruppen und machen wieder die Dinge, die sie vorher gemacht haben, dann ist dem ja auch nicht geholfen. Und das Argument verstehe ich, aber ich sehe die Politik auch in der Verantwortung, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und die Menschen zu warnen und zu sagen, nein, so geht es nicht und die Menschen zu überzeugen. Im Augenblick ist die Schwierigkeit in Deutschland, dass wir unsere Ziele gerade ändern. Also die Diskussion um den Ausstieg geht ja letztlich auch um Ziele. Am Anfang hieß es, Gesundheit steht über allem. Jetzt heißt es, ja, Gesundheit ist vielleicht steht doch nicht über allem, sondern wir wollen jetzt auch diese wirtschaftlichen Ziele. Wir wollen auch, dass die Menschen nicht arbeitslos werden und keine Einbußen bei ihren Einkommen haben und dass sie wieder ein einigermaßen normales Leben leben können. Und ich glaube, das macht es so schwierig, weil letztlich müssen wir über Ziele diskutieren und streiten. Was ist uns als Gesellschaft jetzt wichtig? Wollen wir das jetzt wirklich ändern? Wollen wir einen anderen Schwerpunkt setzen?
Aber das ist natürlich eine ganz schwere Unterhaltung. Das ist natürlich also auch politisch hochbrisant, sich hinzustellen und zu sagen, wie es ja nun zum Beispiel Wolfgang Schäuble getan hat, sich hinzustellen und zu sagen, naja, der Schutz des Lebens ist halt auch nicht alles. Halten Sie da ein solches Umdenken oder überhaupt eine solche öffentliche Diskussion für realistisch?
Die öffentliche Diskussion findet ja schon seit vielen Wochen und Monaten statt. Und am Anfang war es wirklich ein überwältigender Konsens der Menschen, die gesagt hat, ja, wir stimmen mit dem Ziel der Bundesregierung oder der Politik, auch der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin überein, zu sagen, Gesundheit steht über allem. Und das wurde dann immer mehr hinterfragt und ich gebe dafür auch der Politik und den Politikerinnen und Politikern eine starke Mitverantwortung. Denn implizit sagen viele Ministerpräsidenten, nee, Gesundheit hat jetzt doch keine Priorität mehr, wir wollen was anderes. Und jeder will so ein bisschen was anderes. Und diese Kakophonie, also wo jeder Politiker ein bisschen was anderes erzählt und sagt, wir wollen eigentlich nochmal was anderes. Und die einen sagen, sie legen sehr viel Wert auf Vorsorge. Die anderen sagen, wir müssen jetzt wirtschaftlich so schnell wie möglich wieder hochfahren. Die nächsten sagen, na, es geht auch ums gesellschaftliche Leben. Ein Bundestagspräsident Schäuble, der sagt, nee, also das Menschenleben steht nicht über allem. Also da entsteht natürlich ein Eindruck und auch eine Kommunikation der Politik, die in vielerlei Hinsicht widersprüchlich ist. Und wir als Bevölkerung und die Bürgerinnen und Bürger sagen, was ist denn jetzt, was gilt denn jetzt, was will die Politik denn eigentlich? Und das ist die Gefahr, dass in einer solchen Kakophonie, also so einer Vielfalt und Vielklang von Stimmen, die Bürgerinnen und Bürger irgendwann sagen, nee, also dann unterstütze ich die Maßnahmen, das, was die Politik jetzt vorschlägt, dann doch nicht. Und ich halte mich zumindest nicht dran. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dass die Akzeptanz der Maßnahmen nicht mehr da ist in der Bevölkerung, dann kann die Politik auch nicht mehr steuern. Weil wenn dann eine zweite Welle kommen sollte und die Politik sagt, so jetzt müssen wir wieder zumachen, die Menschen akzeptieren das nicht mehr, dann wird es natürlich noch mal schlimmer, wenn dann eben die Leute nicht gewillt sind, sich so solidarisch und gemeinschaftlich zu verhalten, wie sie das im März und April getan haben.
Wir haben jetzt mehrfach das Szenario zweite Welle angesprochen. Was genau macht eine zweite Welle aus Ihrer Sicht so viel gefährlicher als die erste?
Die zweite Welle hat natürlich verschiedene Dimensionen. Jetzt gesundheitlich bin ich kein Experte, will da auch zu nichts zu sagen. Nur so viel, dass in der spanischen Grippe vor über 100 Jahren die zweite und dritte Welle sehr viel tödlicher war als die erste. Also von der Gesundheit her, mal abgesehen, dass die durchaus riskanter sein kann. Aber gerade bei der Wirtschaft mache ich mir große Sorgen, denn überlegen Sie mal, Sie sind Unternehmer oder Unternehmerin, haben jetzt 8 Wochen Lockdown irgendwie überstehen können mit aller Not und mit allen Reserven, die Sie noch irgendwie zusammenkratzen konnten und fahren jetzt Ihr Geschäft, Ihr Unternehmen oder Ihre Tätigkeit wieder hoch und dann in 2 Monaten heißt es Ecebitsch, jetzt machen wir alles wieder zu. Jetzt können Sie das alles nochmal wieder von vorne machen. Und die Reserven haben die Unternehmen, viele der kleinen und Kleinstunternehmen, der mittelständischen Unternehmen, dann nicht mehr nochmal 8 Wochen ohne Umsatz, ohne wirklich agieren zu können, zu überleben. Also 8 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen eines Lockdowns können die meisten Unternehmen irgendwie überstehen. Aber wenn dann eine zweite Welle kommt, nochmal das Gleiche kommt, dann wird die Insolvenz, die Anzahl der Insolvenzen bei den Unternehmen massiv zunehmen. Dann wird auch die Anzahl der Arbeitslosen zunehmen. Im Augenblick haben wir über 10 Millionen auf Kurzarbeit. Im März ist die Arbeitslosigkeit um 300.000 gestiegen. Das ist viel, aber im Vergleich zu 10 Millionen natürlich gering. Im April wissen wir das noch nicht. Aber dann wird es nicht so glimpflich auch für die Beschäftigung abgehen. Dann wird die Arbeitslosigkeit durch die Decke gehen, weil viele Unternehmen sagen, mit Krediten könnt ihr mir nicht mehr helfen. Die Kredite muss ich irgendwann zurückzahlen. Wenn ich keinen Umsatz habe, dann bin ich pleite. Und das ist die große Sorge, dass wir dann einen viel, viel größeren Schaden für die Wirtschaft haben, aus der sich die Wirtschaft dann auch nicht so schnell erholen wird.
Dann lassen Sie uns doch mal einen Blick auf die Autoindustrie werfen. Die Branche muss gerade mit wirklich sehr düsteren Meldungen klarkommen. Einmal natürlich die Folgen der Produktionsstopps, wobei ja in den meisten Fällen die Produktion wieder angelaufen ist. Aber dann auch wesentlich dramatischer die stark nachlassende Nachfrage nach neuen Fahrzeugen. Die Industrie fordert jetzt eine Verkaufsprämie, analog zur Abwrackprämie aus Zeiten der Finanzkrise. Und vor allem eben nicht nur für Elektroautos, sondern auch für Verbrenner. Die Länderchefs der großen Autoländer unterstützen den Wunsch wenigstens teilweise. Umweltverbände, andere halten das für ziemlichen Quatsch. Die politische Entscheidung dazu soll bis Juni fallen. Was halten Sie von einer solchen Prämie?
Ich halte eine solche Prämie für völligen Unsinn, ökonomisch gesehen. Das ist eigentlich eine massive Subvention für die Automobilbranche und vor allem eine schädliche Subvention, die in alte Technologien, also Verbrennungsmotoren, eher zementiert auf Jahre hinaus und letztlich auch der Automobilbranche im internationalen Wettbewerb nicht wirklich helfen wird. Der erste Punkt ist, wenn Sie sich anschauen, auch der Vorstandsvorsitzende von VW, Herr Diess, hat letzte Woche ganz stolz gesagt, wir haben letztes Jahr Rekordgewinne gemacht mit 20 Milliarden Euro und wir sind sehr erfolgreich, trotz Dieselskandals und allen anderen Problemen. Und eine Branche, die so erfolgreich war, so hohe Gewinne eingefahren hat, jetzt kommt und sagt, wir wollen jetzt aber bitte mal staatliche Gelder haben. Ja, jeder versucht, das Beste für sich rauszuholen. Also vielleicht muss man sagen, die versuchen das einfach mal. Und die Automobilbranche ist ja wichtig für Deutschland. Es ist ja gar keine Frage, dass sie für uns eine große Stärke ist, auch bei den Exporten. Aber nur weil die Automobilbranche sich das gerne wünscht, muss die Politik nicht Ja sagen. Und also erstens mal aus einer ökonomischen Sicht ist es unsinnig aus 3 Gründen. Einmal, wenn Sie eine Abwrackprämie geben, dann erhöhen Sie ja nicht unbedingt die Anzahl der Autos, die produziert werden. Denn wenn Sie jetzt als Konsument sagen, okay, ich kriege hier, was wurde gefordert, 3.000 Euro für ein Diesel 6, also eine Norm, Auto als Zuschuss vom Staat, ich kaufe mein Auto jetzt und nicht erst in 2 Jahren, dann ziehen Sie das vor. Aber Sie gehen ja dann nicht nochmal in 2 Jahren raus und sagen, jetzt kaufe ich nochmal ein Auto. Also es ist ein Vorzugeffekt, der aber langfristig jetzt nicht zu mehr Verkäufen führen wird. Das Zweite ist, wer profitiert denn davon? Sind das die Leute, die 10 Millionen, die auf Kurzarbeit sind oder arbeitslos geworden sind? Die werden sich wohl kaum im Augenblick ein Auto kaufen oder ein brandneues Auto kaufen. Die werden davon also nicht profitieren. Es werden also eher Menschen davon profitieren, die es wahrscheinlich nicht so dringend benötigen wie andere, die jetzt hier Probleme im Arbeitsmarkt haben. Der dritte Punkt, und das ist eigentlich meine größte Sorge, ist, Man könnte ja sagen, bitte, wir fördern neue Antriebsmodelle, also mit Elektromobilität. Das gibt's aber schon. Da gibt's schon Kaufprämien für Elektrofahrzeuge. Das heißt, da kann man nicht wirklich nochmal was oben draufsetzen, zumal VW und Mercedes und BMW jetzt auch nicht sagen, okay, da können wir mal die Produktion jetzt mal locker verdoppeln von Elektroautos über das nächste Jahr, sondern die wollen ja eigentlich ihre alten Modelle loswerden. Die wollen ja eigentlich ihre Verbrenner loswerden, weil sie genau wissen, in der Zukunft wird das schwieriger. Und also auch daher jetzt alte Technologien zu verkaufen, die dann ja, eben nicht beim Klimaschutz helfen, auch das ist zu kurz gedacht. Also ich verstehe, dass die Automobilbranche wichtig ist, nur eine Abwrackprämie ist halt der völlig falsche Weg.
Dann lassen Sie uns noch den letzten Themenkomplex angehen. Es gab gestern eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, diese Entscheidung SARS. Das hat einige Sprengkraft für das Verhältnis von EU und Deutschland, besonders im Blick auf die Europäische Zentralbank. Kurz gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat bestimmte Aspekte der Anleihenkaufprogramme der Europäischen Zentralbank, mit denen die ja nun seit Jahren versucht, die Inflation im Euroraum anzuheben und auch die Konjunktur zu stützen, als nicht verhältnismäßig eingestuft. Die EZB bekommt jetzt 3 Monate Zeit zu zeigen, dass diese Käufe doch verhältnismäßig sind. Wenn sie das nicht zeigen kann, dann darf die Bundesbank, also die Deutsche Zentralbank, bei diesen Käufen nicht mehr mitmachen nach Ablauf dieser 3-Monats-Frist. Für wie gefährlich halten Sie dieses Urteil im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen die Corona-Krise?
In Bezug auf das Vorgehen zur Corona-Krise halte ich es nicht für gefährlich. Die Europäische Zentralbank wird weiter tun, was sie tut. Sie wird sich da nicht beirren lassen, zumal sie eine europäische Institution ist, europäischem Recht untersteht und auch damit dem Europäischen Gerichtshof und nicht dem Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat der EZB nichts zu sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch explizit und implizit gesagt, sie könnte lediglich die Bundesbank zwingen, notfalls an solchen Anleihenkäufen oder an solchen Politik nicht mehr mitzumachen. Theoretisch braucht die EZB die Bundesbank nicht. Die kann die Anleihenkäufe auch selber machen oder andere nationalen Zentralbanken machen das. Also strikt gesehen mache ich mir da keine Sorgen, sondern hier geht es aber um etwas sehr, sehr viel Tiefgehenderes, nämlich um die Unabhängigkeit der EZB. Hier sagt ein deutsches Gericht, bitte, europäische Institution, ihr müsst nach unserer Pfeife tanzen. Ihr müsst tun, was wir wollen. Und wir interpretieren das europäische Recht und ihr müsst euch daran halten, was wir euch auferlegen. Und das zeigt die Perversität dieser Entscheidung, dass ein deutsches Gericht europäisches Recht interpretiert, dem Europäischen Gerichtshof widerspricht und sagt, ihr seid falsch, ihr habt hier etwas völlig falsch verstanden. Also sind damit auf Konfrontationskurs mit dem Europäischen Gerichtshof gegangen. Das ist natürlich fatal für die Unabhängigkeit der EZB, wenn das Schule machen sollte, weil es letztlich heißt es, nee, wir unterminieren die Handlungsfähigkeit einer europäischen Institution. Und das ist eher meine Sorge, dass die EZB, deren Reputation ja in Deutschland eh schon angeschlagen ist, so das in der Öffentlichkeit geht es ja jetzt schon seit 10 Jahren so, dass der Eindruck in Deutschland entsteht, die EZB handelt nicht in unserem deutschen Interesse, die handeln nur für die Südländer und versuchen denen die Schulden zu erleichtern, was völliger Humbug ist, weil die EZB hat eine Aufgabe für die gesamte Eurozone, die Preise stabil zu halten, die Wirtschaft zu unterstützen und eben nicht nur auf Deutschland alleine zu schauen. Und übrigens sind wir Deutschen letzten 10 Jahre hervorragend gefahren. Also unsere Wirtschaft hat geboomt. Also wenn man ehrlich hinschaut, sieht man das, was die EZB getan hat, hat Deutschland nicht geschadet, sondern ganz im Gegenteil eigentlich sehr geholfen. Und ja, vielleicht noch ein weiterer Punkt. Ich halte es für so verquer. Überlegen Sie sich mal, was hier immer los ist, wenn in Polen oder in Ungarn der Staat oder versucht, die Unabhängigkeit einzelner Institutionen in ihrem eigenen Land zu beschränken, dann heißt es ja, die halten sich nicht an die europäischen Regeln, das ist doch keine Demokratie, die werden autokratisch, die versuchen hier Europa zu unterminieren. Und viele unserer Nachbarn schauen jetzt auf uns in Deutschland so und sagen, guck mal, was die sich da rausnehmen. Wenn jetzt die anderen 18 Mitglieder der Eurozone, des Euros, genau das Gleiche machen und deren Bundesverfassungsgerichte sagen, hier, jetzt müsst ihr aber bitte mal, muss die EZB bitte mal machen, was wir wollen. Das ist ja ein völliges Chaos, was da entstehen wird. Also ich halte diese Entscheidung für nicht nur für falsch, sondern auch für verantwortungslos und extrem schädlich.
Es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt dieser ganzen Geschichte, dass die EZB ja überhaupt das gerade macht, worum es in diesem Urteil ging. Also diese massiven Anleihenkäufe, diese ganzen Stützgeschichten, eben um die Konjunktur in der Eurozone anzukurbeln, hat ja viel damit zu tun, jedenfalls laut der EZB, dass die Euro-Staaten selbst so wenig getan haben, um die Wirtschaft in der Eurozone zu stützen. Ist an dieser Kritik etwas dran?
Ja, sehr viel dran, gerade jetzt in der Krise. Ich meine, die Europäische Zentralbank hat im März ein riesiges neues Programm aufgelegt, das Anleihen kauft, Staatsanleihen, aber Unternehmensanleihen, um die Wirtschaft in der Eurozone zu stützen. Wir wissen, dass auf nationaler Ebene, dass es erstens mal kaum eine europäische Antwort bisher gibt. Ja, es gibt ein bisschen was über den europäischen Rettungsschirm, aber größtenteils die Antworten waren national. Jetzt kann die Bundesregierung viel, viel mehr tun, die eigene Wirtschaft zu unterstützen im Vergleich zu Italien, weil Italien, der italienische Staat, eben nicht so tiefe Taschen hat. Das heißt, hier werden die Unterschiede innerhalb der Eurozone immer größer. Das heißt auch, der Druck auf die EZB wächst, dass sie bitte sicherstellen soll, dass es hier nicht zu einer Explosion kommt, zu einer Krise kommt, wo die schwächsten Länder einfach hinten runterfallen. Und eigentlich ist das auch ganz zentral mit die Aufgabe der Finanzpolitik, also der Regierung, der nationalen Regierung, dass sie sich auf europäischer Ebene einigen, wie man den schwächsten und am stärksten betroffensten Ländern helfen kann. Und gerade die Bundesregierung, wir haben das gesehen jetzt bei den Diskussionen um den Wiederaufbaufonds in Europa, sagen, wir wollen keine Eurobonds, wir wollen keine Corona-Bonds. Das verstehe ich, ist in Ordnung, man muss das nicht über Eurobonds finanzieren. Aber da fehlt mir noch eine wirklich stärkere europäische Antwort, wie man vor allem den schwächsten Ländern in Europa, die am stärksten betroffen sind von dieser Pandemie, helfen will. Und im Augenblick ist die Situation in Deutschland, man schimpft über die Europäische Zentralbank, dass sie doch zu viel tut. Aber gleichzeitig will die Politik in Europa eben nicht ihren Anteil leisten, dass die EZB das auch tun kann. Und das ist für mich der Widerspruch und das Zynische, dass die EZB gerne als Sündenbock missbraucht wird, aber die Fehler eigentlich bei den nationalen Regierungen liegen, die zu wenig für Europa tun.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast können Sie natürlich auf allen gängigen Plattformen hören. Dort können Sie ihn auch gerne abonnieren. Wenn Sie außerdem eine Frage oder Anregung für uns haben, nehmen wir die mal gerne entgegen unter info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.